Genau, das Thema, was ich uns heute mitgebracht habe, kommt das schon auf den Beamer? Ist ein Thema, was mir total auf dem Herzen liegt. Da geht es darum, Kirche sein, bei Jesus sein. Das ist das Thema, was ich uns heute mitgebracht habe. Es liegt mir deshalb auf dem Herzen, weil es ein Teil meiner Bachelorarbeit war, Theologiestudium. Das andere Mikro muss ausgestellt werden. Ich lege es einfach mal hier hin. So, aber zumindest sind wir alle schon mal wach, oder? Das ist ja auch gut. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, was ist Kirche? Und wie kann Kirche auch ja wirklich bei Jesus sein? Und wir fangen heute damit an, mal zu gucken, was ist denn Kirche eigentlich nicht? Weil wir haben in unserem Sprachgebrauch, wenn wir das Wort Kirche verwenden, haben wir gewisse Dinge, die wir damit meinen. Also, genau, könnt ihr eine weiterklicken? Ist immer schön, wenn man die Techniker zum Schwitzen bringt. So, was Kirche nicht ist. Und das Erste muss ich euch nicht so sehr erzählen, aber es ist in unserem Sprachgebrauch, wenn Leute sagen, ich gehe zur Kirche, meinen sie oft einen Ort. Sie meinen ein Gebäude. Das ist bei euch nicht so, glaube ich, nicht so stark, weil ihr habt ganz viele Gebäude gehabt und ihr wisst sogar, dass man hier in so einem Jugendtreff kann man einfach Kirche machen. Wir brauchen kein Gebäude. Ein Gebäude ist nicht heilig. Ein Gebäude wird nicht dadurch heilig, dass wir da irgendwie ein Kreuz dranhängen oder so, sondern es ist erstmal nur ein Gebäude. Und ich kann auch zur Kirche gehen und dort findet keine Kirche statt. Das nächste, was Kirche nicht ist, ist eine Institution. Die meisten Leute, die in unserer Gesellschaft von Kirche reden, meinen dann sowas wie die katholische Kirche. Die meinen dann eine Institution oder ja, verschiedene andere Dinge, wenn man über die Kirche redet und über die Taten der Kirche, dann, das ist von der Bibel her, wir werden es gleich sehen, ist das nicht Kirche. Das Dritte, was Kirche nicht ist, ist eine Veranstaltung. Also manche Leute sagen, ich gehe heute zur Kirche und sie meinen, sie fahren heute in den Gottesdienst. Es gibt es ganz viele Gottesdienste heute und wir werden sehen, dass nicht jede Veranstaltung dann automatisch in einer Kirche oder von einer Institution aus dann auch Kirche ist. Denn Kirche wird Kirche, es wird von Gott zugesprochen. Wir können einen Gottesdienst machen und wenn alles gut läuft und der Herr wirklich dabei ist und wir beim Herrn sind, wird das Kirche. Wir kommen gleich dazu. Und das nächste, was Kirche auch nicht ist, ist eine Glaubensrichtung, eine Denomination. Also wir hatten gestern bei uns in der Kirche, gestern Abend, einen Abend, wo wir uns damit beschäftigt haben, dass wir unseren Namen ändern wollen. Denn in unserem Namen unserer Kirche steckt unsere Denomination drin, Mennonitengemeinde Wolfsburg. Na, und das ist dann immer so auch eine Abgrenzung zu sagen, hey, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und tatsächlich gibt es da historisch, heute leben wir in einer viel freieren Welt, aber historisch, wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist es ja so, dass die Denominationen wirklich sich gegenseitig abgesprochen haben, Kirche zu sein. Ne? Also es gab zum Beispiel die katholische Kirche. Katholisch heißt allgemein. Das heißt, sie beanspruchen für sich vom Namen her die allgemeine Kirche zu sein. Das heißt, außerhalb der allgemeinen Kirche gibt es keine Kirche mehr. Ne? Das steckt da vom Gedanken, steckt das drin. Wir sind die katholische, die allgemeine Kirche. Also war ein böser Kampf. Ihr kennt auch die deutsche Geschichte mit dem Luthertum und so weiter. Und dann gab es aber auch Sachen, die wurden dann richtig skurril, weil nach der Reformation gab es eine Zeit der, man nennt das so, der ja, protestantischen Rechtgläubigkeit, Orthodoxie. Also da haben sich alle bekriegt. Ne? Und ich kenne das aus meiner Biografie noch so ein bisschen, schwang das so bei den alten Mennoniten in unserer Gemeinde noch nach. Dass zum Beispiel mit den Baptisten, man muss ja sagen, zwischen Mennoniten und Baptisten gibt es kaum einen Unterschied. Mennoniten haben die Friedenslehre stärker betont von Jesus und keinen Militärdienst gemacht und sie haben eine andere Taufform gehabt. Sonst gab es keinen Unterschied zwischen Mennoniten und Baptisten und die waren sich spinnefeind. Und das war bis vor Jahren noch so, wenn Leute von uns dann in der Baptistengemeinde hier in Westhagen gewechselt sind, dann wurden die neu getauft. Die waren 20 Jahre im Glauben, wurden dann nochmal neu getauft. Tatsächlich so, man sieht so diese Denominationen, die haben ja alle was, alle haben einen Schatz aus ihrer Geschichte, aber alle tragen auch was mit sich, was nicht Jesusgemäß ist, was nicht Kirche ist. Und wenn du heute, Mennoniten waren mal eine wirkliche Erweckungsbewegung, viele, viele Märtyrer, große Evangelisationsbewegungen in Norddeutschland und sind dann vertrieben worden und haben eine tolle Geschichte. Aber heute gibt es viele Mennonitengemeinden auf diesem Planeten, bei denen spielt Jesus keine Rolle mehr. Es ist nur noch Tradition, es ist nur noch gewisse Friedenslehre. Eine Denomination ist keine Kirche. Das wird auch keine Kirche. Und bevor wir uns jetzt in die Definition von Kirche reingeben, und ich bin so froh, dass Jesus uns persönlich eine gegeben hat, das hat er tatsächlich getan, möchte ich einmal nochmal betonen, wie wichtig es ist, eine klare Definition davon zu haben, was Kirche ist. Wir sehen es in unserer Gesellschaft, sehen wir eine Diskussion um Sprache. Eine große Diskussion ist da zum Beispiel das Thema Gender. Was ist denn eigentlich eine Frau? Ja, es gibt Leute, die sagen, eine Frau ist ein soziales Konstrukt und so weiter. Und wenn man dann fragt, ja, was ist denn das? Dann, was heißt denn das jetzt? Beschreib mal dieses soziale Konstrukt und dann gucken wir mal, ob das zu allen Frauen auf diesem Planeten passt. Und da wird man feststellen, dass man keine Antwort darauf kriegt. Weil diese Antwort wäre frauenfeindlich, weil sie nämlich auf die meisten Frauen nicht passt. Und so ist das so, dass immer mehr Verwirrung in Sprache reinkommt, dass immer mehr Leute gar nicht wissen, wie spreche ich denn überhaupt jemand anders an, ohne ihn zu verletzen. Ich will ja nicht diskriminieren, aber es wird zu einem Spießrutenlauf. Und als kleines Kind, ne, da hatte ich mein größter Zweifel an der Bibel, war der Turmbau zu Babel. Ne, manche von euch kennen diese Geschichte, da versuchen Leute einen Turm zu bauen, der bis zu Gott geht. Und dann, als sie dann kurz vorm Himmel sind irgendwie, dann werden sie verteilt und zerstreut in die ganze Welt. Und das war immer so, das war die Geschichte, der konnte ich nichts abgewinnen als kleiner Junge. Heute denke ich mir manchmal, unsere Gesellschaft, ne, wir wollen sein wie Gott und wir verlieren die Fähigkeit, immer mehr miteinander zu sprechen. Wir verlieren die Fähigkeit, Dinge zu definieren. Und wenn wir nicht mehr Dinge definieren können, dann ist unsere ganze Kommunikation gestört. Und das passiert gerade vor unseren Augen in unserer Gesellschaft. Du weißt nicht mehr, ob du Indianer sagen darfst oder nicht. Ja? Du weißt gar nicht mehr, wie darf ich gewisse Dinge nennen, weil vor 2 Wochen durfte man noch schwarz sagen, dann durfst du nur noch farbig sagen, du willst niemandem wehtun, aber du darfst gewisse Dinge nicht sagen, weil du sonst diskriminierst. Und das ändert sich ständig. Und dadurch kommt etwas rein in die Gesellschaft, das die Gesellschaft zerstört, nämlich dass wir hier quasi erleben, wie der Turmbau zu Babel vor unseren Augen Wirklichkeit wird. Und mittlerweile glaube ich an die Geschichte. Muss ich sagen, dass als alter Mann kommt man so langsam dahinter und denkt so, wow. Vielleicht kannst du noch einmal zurückklicken, weil wir jetzt uns anschauen, was ist denn eigentlich Kirche? Weil aus einem Missverständnis, wenn ich dieses Wort falsch benutze, dann geht, die Präsentation fordert euch auch raus. Dann folgt was daraus, nämlich eine Irritation. Und wir müssen uns den Hintergrund von Kirche mal anschauen. Und zur Zeit Jesu gab es das Wort Kirche nicht. Das Wort Kirche leitet sich vom griechischen Wort Ekklesia ab. Und das jüdische Wort davon ist Synagoge, Versammlung. Ja? Ekklesia hat eine klein bisschen andere Bedeutung vom Griechischen her, aber es bedeutet im Prinzip auch eine Versammlung, eine Ratsversammlung. Na, also das ist so das Besondere an der Ekklesia. Und es gab zur Zeit Jesu eine Definition von dem, wann darf man eine Synagoge haben. Und die war ganz wichtig, weil die Israeliten haben von 680 vor Christus bis zur Zerstörung von 70 nach Christus eigentlich keinen eigenen Tempel gehabt. Sie haben kein eigenes Gotteshaus gehabt. Der Tempel, der zur Zeit Jesu da war, der war von Herodes gebaut. Und der Herodes, dieser Herodes-Tempel, war so der ungeliebte Tempel. Ja, das heißt, sie haben zu der Zeit, als es dann die Tempel zerstört waren und teilweise auch von den Griechen wurden die entweiht und so weiter, haben die festgestellt, wir brauchen etwas anderes. Im Tempel kann nicht allein Gott sein, sondern Der muss überall sein. Und in der Gemeinschaft haben die Juden etwas erlebt. Nämlich, wo sie sich zusammengefunden haben und die Bücher Mose gelesen haben, die Tora, haben sie erlebt, dass Gott irgendwie da war. Und so gab es diesen Spruch, denn wo 10 jüdische Männer zusammen die 5 Bücher Mose, also die Tora nennt man das, lesen, wird die Gegenwart Gottes eingeladen. Das habe ich jetzt ein bisschen übertragen. Das Wort dafür im Hebräischen wäre Shechinah. Shechinah ist ein Wort, das kommt, als die Juden die Stiftshütte und später den Salomo-Tempel hatten, dann kam eine Wolke Gottes aus dem Himmel und erfüllte die Stiftshütte. Und damit war klar, hier ist die Gegenwart Gottes jetzt zum ersten Mal an einem Ort auf der Erde. Das ist das, so quasi das, was wir heute, wir benutzen dieses Wort nicht mehr sehr viel, weil wir kennen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, wenn du Ja sagst zu Gott, ein wirkliches Ja aus deinem Herzen, dann erfüllt dich der Geist Gottes. Und dann lebt er in uns. Das, was wir erleben als Christen, und das ist so ein Vorrecht, ist eine persönliche Shechina. Jeder Einzelne wird erfüllt mit dem Geist Gottes. Aber das war das Hintergrund. Dieses Sprichwort gibt es zur Zeit Jesu zur Synagoge. Und jetzt kommen wir zu dem Text aus Matthäus 18, Vers 20. Und da ist es so, dass Jesus diesen Text, diese Definition aufgreift und er gibt uns eine neue Definition von Kirche. Und da steht, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und als Jesus das gesagt hat, hat er ganz viel Irritation ausgelöst. Denn alle erkannten die Parallele zu den beiden Versen. Aber Jesus lässt hier ganz viel weg und fügt Neues hinzu. Und er begründet es so, denn wo 2 oder 3, und das ist so genial. Früher brauchst du 10. Die Anzahl war 10 Männer. Jetzt brauchst du nur noch 2 oder 3. Warum sagt Jesus, kann Jesus nicht sagen einfach, warum 2? Weil Jesus Wachstum in diese Zahlen mit reinlegt. Er will keine Definition haben, die abgeschlossen ist, sondern er sagt, es geht darum, dass diese Gemeinschaft wächst. Also das ist, deswegen kann, wie gesagt, kommt nicht daher, dass Jesus nicht entscheiden kann, sondern er sagt, 2 ist super, 3 ist besser. Und da mitschwingt, 4 sind noch besser, 5 ist noch besser, 10 sind noch besser, 100 sind besser, 1000 sind besser. Das ist das, was da drin steckt, da steht Wachstum drin. Und was wegfällt, das sind wir Männer. Damit müssen wir jetzt ein bisschen klarkommen, ne? Dass 2 Frauen auch Kirche sein können. Oh, nein, ist doch super. Freut mich richtig. Und nicht nur 2 Frauen. In dem Wort Männer, ein Mann warst du im Judentum, wenn du 13 warst. Dann gab es eine Zeremonie und dann wurdest du zum Mann erklärt. Ja, und hier ist die Besonderheit, dass 2 achtjährige Mädchen Kirche sein können. 2 achtjährige Mädchen. Unvorstellbar im Judentum. Absolut revolutionär. Und dann tauscht er auch noch was aus. Er tauscht nämlich die Tora aus, das Gesetz Gottes. Er nimmt das Gesetz Gottes weg und setzt sich rein. In meinem Namen zusammenkommen. Und dann ist es nicht so, dass möglicherweise passiert dann eine Geisterfüllung. Möglicherweise, vielleicht. Nein, im Judentum ist es, wird die Shechina eingeladen, also wird die Geisterfüllung eingeladen, kann gut gehen, kann schlecht gehen. Ja? Jesus packt eine Verheißung rein und sagt, wenn da 2 Leute zusammenkommen und geht es wirklich um mich, da bin ich da. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Daran, das ist so ein Vorrecht. Ja? Wenn wir zurückdenken und sagen, wir wären Juden im ersten Jahrhundert, das wäre für uns komplett. Ja, das würde unser Gehirn komplett überfordern. Ja, was Jesus hier sagt, und das ist so schön, das ist Kirche. Jesu Definition von Kirche. Und ich würde einmal weitergehen in das Thema, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen. Sein Name ist nämlich Programm. Nun, ihr seid ja, ich weiß, viele von euch kenne ich schon länger auch, ihr seid ja schon länger mit dem Herrn unterwegs. Wisst ihr, was der Name Jesu, was der heißt? Was Jesus übersetzt auf Deutsch heißt? Gottes Rettung, Gott rettet, genau. Yeshua, genau, Gott rettet. Sein Name ist Programm. Und wenn wir uns die Bibel durchlesen und gucken, was hat Jesus getan? Er ist umhergegangen und er beschreibt es hier in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist erstmal die Situation dieser Welt. Diese Welt ist verloren. Das ist die Situation, der Zustand des Menschen. Wir leben in einer verlorenen Welt. Vor kurzer Zeit waren ja Wahlen und das Ergebnis, insbesondere in Thüringen, hat eine große Empörung in unserem Land ausgelöst. Ich will jetzt überhaupt niemandem zu nahe treten, deswegen sage ich da nichts zu, aber ich glaube, es ist wirklich so, dass wir verstehen im Westen, dass es nicht egal ist, hinter welchem Programm du stehst mit deinem Leben. Wir kommen das erste Mal seit langem, ich sag mal, vor 20 Jahren war es egal, wie CDU, wie SPD, es war eigentlich egal. Ne, das eine ein bisschen sozialer, das andere ein bisschen wirtschaftsfreundlicher. So, kannst du, ich sag mal, das war eigentlich, aber es war egal. Das war irgendwie, konntest du wählen, was du wolltest, hast du auch eigentlich relativ ähnliche Sachen bekommen. Wir stellen langsam fest, es ist nicht mehr egal, wo man sein Kreuzchen macht, politisch. Wir haben vorhin in dem Lied Heilig für immer gesungen, keine Weltmacht, kein Reich, keine Weltmacht. Völlig egal, ob wir in einer Demokratie leben oder in einer Diktatur oder wohin sich unser Land auch entwickelt, völlig egal. Die Macht, von der wir reden, das Programm, das wir haben, das Jesus uns gegeben hat, die Rettung von Menschen, steht weit über jedem politischen Programm. Ein politisches Programm kann wunderbare Lebensumstände schaffen für Menschen. Ein politisches Programm kann katastrophale Lebensumstände schaffen für Menschen. Das stimmt. Aber wir reden immer nur über das Leben. Das ist ein Programm, das zielt in die Ewigkeit. Das kommt heute. Wenn Jesus heute in unser Leben kommt, verändert er heute unser Leben. Er rettet uns aus unserer Verlorenheit, aus unserer Hoffnungslosigkeit, aus unserem ganzen, ja, auch körperlich haben wir vorhin gehört, kann er so viel verändern und er verändert alles. Er weckt uns. Paulus sagt im Prinzip, dass bevor wir Christus kannten, waren wir tot und durch Christus sind wir lebendig geworden. Ja, Amen, oder? Und das ist so ein unfassbarer Schatz. Wir haben das mit Abstand beste Programm, was es auf diesem Planeten gibt. Und jetzt kommen wir zusammen in unseren Gemeinschaften und worum geht's? Um Tradition. Wer hat das Sagen? Langweilt mich der Prediger heute wieder? Keine Ahnung. Zeit ist Geld, ja. Nicht am Sonntag, aber. Ja, also es geht um ganz viele Dinge, aber nicht um Jesus. Es geht auch nicht um ganz viele Dinge, aber nicht darum, hey, wie können denn Menschen gerettet werden? Es war gestern Abend in unserer Gemeinde so witzig. Ich stand dann vorne, habe das moderiert und dachte so, es ist so, Leute, jetzt überlegt doch mal, was für einen Namen könnten wir haben, der Botschaft sendet. Ich finde, ihr habt ja einen schönen Namen, Christuszentrum Wolfsburg, aber ist ja schon belegt, vielleicht habt ihr noch Ideen. Wir suchen noch. Aber das, alles, was wir tun, das Programm Jesu widerspiegelt. Denn darum geht's. Es, wirklich, es ist viel wichtiger als alles, was sonst um uns herum passiert. Und dieses Programm Jesus in die Mitte zu stellen, na, zu sagen, wo sind Menschen in unserem Land, die Jesus suchen, die ein offenes Herz haben? Wo können wir Evangelium bringen? Manche Leute regen sich ja dann auf über Inflation und so weiter und so fort. Mit ein paar Freunden hatten wir vor ein paar Jahren so ein paar prophetische Eindrücke, dass Gott dieses Volk demütigen will. Und dass schwere Dinge kommen und dass dieses Volk gedemütigt wird. Und ich glaube, das ist notwendig, dass Deutschland ein Stück weit aufgerüttelt wird. Dass Leute anfangen zu verstehen, hier stimmt was nicht. Ja, und dass du merkst das ja überall in unserer Gesellschaft, diese Identitätskrisen. Manche brauchen eine völkische Identität, wir sind Deutsche. Manche brauchen andere Identitäten, die sie sich dann ausdenken über irgendwelche neuen Geschlechter oder so. Aber du hast eine Orientierungslosigkeit, die ist so gigantisch. Und Jesus ist die Antwort. Jesus ist der Retter. Und wie können wir jetzt in Liebe auf andere zugehen? Das ist die Hauptfrage, die wir haben sollten als Gemeinde. Auch die Hauptfrage in unserer Gemeinschaft. Wie machen wir Jesus groß? Wie kann Reich Gottes sich ausbreiten in Wolfsburg? Ja. Und das ist das, was im Kern Kirche ist. Und natürlich können wir zum Gottesdienst gehen und es geht um alles Mögliche, aber nicht um diese Frage. Es geht um uns, wie wir, es geht so ich-zentriert. Wir Menschen neigen dazu. Aus unserer Verlorenheit, wir neigen dazu, in unser altes, totes Ich zurückzufallen. Und dann geht es immer nur um mich. Aber wir haben Jesus. Und wir haben ihn erlebt. Und wir müssen zurückgehen und uns bewusst werden, dass er unser Retter ist. Und er Dinge verändern kann in unserem Leben. Er kann uns heilen. Er kann uns unsere Sichtweise verändern. Und vor allem hat er zugesagt, wenn wir zusammenkommen und ihn an Nummer 1 stellen, dann ist unser Lobpreis nicht tot. Ne? Weil dann wohnt Gott in unserem Lobpreis. Ja. Kannst noch einen weiterklicken. Hier sind noch ein paar Beispiele, beziehungsweise ein Beispiel, das Matthäusevangelium, das ist ja ein paar Verse, also 10 Verse nach dem heutigen Predigttext, da steht diese Methodik von Jesus. Das sind die letzten Worte des Matthäusevangeliums. Und ich kann immer gar nicht betonen, wie wichtig diese Worte für uns sind. Das ist, die letzten Worte in so einem Evangelium sind ein Vermächtnis. Das ist das, wo Jesus sagt, jetzt hört mal zu, darum geht's. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie lehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch, bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist das Vermächtnis von Jesus. Und das ist das, wo wir als Christen drum kämpfen sollten. Wenn wir jetzt also Kirchen haben, und ich sehe da eure Vision und die drückt das eigentlich aus. Wir haben jetzt auch bei uns so die Hauskreise wiederbelebt, das heißt bei uns Zellgruppen ein bisschen anders, aber im Prinzip, wir hatten gar keine mehr. Wir waren in einer Phase, da hatten wir das gar nicht mehr. Und ein Gottesdienst bietet wenig Möglichkeit, dass der Einzelne sich mal mitteilt. Ja, dafür brauchen wir diese kleinen Gruppen, da wo Jüngerschaft passiert. Ja, die sind so wichtig. Und diese kleinen Gruppen sind auch das, was Gemeinde robust macht. Ich weiß nicht, wie viele Hauskreise ihr habt, aber ich hoffe, dass bei euch da Leben reinkommt und dass ihr auch in diesen Hauskreise sind ja auch so in der Gefahr, sich um sich selbst zu drehen. Aber auch, ne, Hauskreise werden Kirchen, wenn sie Jesus in die Mitte stellen und sein Rettungsprogramm an Nummer 1 stellen. Dann werden Hauskreise Kirchen. Und dann natürlich immer auch diese größeren Versammlungen, wie wir sie heute haben, dann kommt man in einem größeren Kreis zusammen und betet Gott an, lässt sich nochmal gemeinsam ausrichten. Das ist auch total wichtig. Also in Apostelgeschichte 2, 46 wird über die erste Gemeinde gesagt, sie trafen sich in den Häusern, um das Brot zu brechen. Und dann trafen sie sich aber auch nochmal im Tempel, um dort Lehre und Anbetung zu haben, gemeinsam. Auch das ist wichtig für die Gemeinde, für Kirche. Und ich möchte uns heute einladen, kannst aufs letzte Chart zu klicken. Kirche zu sein. Das ist die Einladung, die wir heute haben. Immer wieder neu zu sagen, hey, lasst uns unsere Gemeinschaften ausrichten, dass Kirche dort drin stattfindet. Weil das wird Menschen begeistern. Da wird der Herr hinzutun, darauf liegen seine Verheißungen. Und da, wo Gott gegenwärtig ist, da werden Menschenleben verändert, da werden Menschenleben gerettet. Das passiert, wenn Kirche ist. Und noch ein letzter Gedanke, den ich noch kurz teilen möchte. Wir leben in einer Zeit des Individualismus. Und wie oft, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei uns, nee, noch länger, weiß nicht, also weit über 15 Jahre bei uns in der Kirchenleitung, Und wie viele Menschen habe ich gesehen, die unsere Kirche verlassen haben? Die gesagt haben, ich kann auch alleine Christ sein. Ja, wir leben, das ist Zeitgeist. Natürlich kannst du alleine Christ sein, möchte ich dir heute zusprechen. Wenn du sagst, okay, ich bin gerettet, das war's für mich, geh nach Hause. Okay, mach das. Aber hast du diese Vision, dass dein Retter vielleicht auch nochmal dein Nachbarn, dein Arbeitskollegen, wo auch immer, wer dir gerade begegnet, deinen Nächsten auch rettet? Hast du diese Vision? Die Verheißung darauf, dass Gott in Kraft dabei ist, liegt nicht auf einem Einzelnen, auf einem Individuum, sondern auf unserer Gruppe. Weil Jesus auch unser soziales Miteinander heilen will. Ein Teil unserer Errettung soll auch sein, dass wir uns in Gemeinschaft bewegen können. Und die Menschen in unserem Land, die können das zunehmen, weniger. Generation beziehungsunfähig wirft man den jungen Leuten vor. Ich finde, das stimmt gar nicht, ja. Aber das sind Auswüchse des Individualismus, die teilweise sichtbar werden. Du kannst alleine Christ sein, du kannst aber nicht alleine Christ, also Kirche sein. Du kannst nicht alleine Teil der Mission Gottes werden. Und wenn dir seine Mission egal ist, okay, dann viel Spaß, Friede sei mit dir. Aber ich hoffe, uns ist diese Mission Gottes nicht egal. Ich hoffe, wir haben verstanden, dass hinter dem Programm Jesu etwas steht, was Menschenleben rettet. Und dass es nichts, absolut gar nichts, keine Partei, gar nichts auf diesem Planeten gibt, was uns wichtiger sein sollte als das Programm Jesu. Amen. Ja. Genau. Wir können es ganz praktisch üben. Bei uns nennen wir das Zellgruppen. Also wie gesagt, hier heißt es Hauskreise in Gottesdiensten. Aber auch ganz frei. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, wenn wir uns mit einem Christ auf einen Kaffee treffen oder einen Tee oder was auch immer wir gerne trinken. Und wir stellen Jesus einfach in dieser Gemeinschaft ins Zentrum. Es kann ein einfaches Gebet sein für unseren Nachbarn oder ne, wie auch immer. Da ist die Verheißung schon drauf, dass in dieser kleinen Zelle Kirche entsteht. Da, wo es um Jesus geht. Und ich würde mit einem Gebet enden. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass wirklich das Feuer, die Leidenschaft für deine Mission unser Herz ergreift. Du siehst, dass wir in einem Zeitgeist leben der Bequemlichkeit und dass ich mache mir mein Leben, wie es mir gefällt. Das ist alles um uns herum und das durchdringt auch unser Denken. Aber wir möchten dich bitten, dass dein Geist stärker ist und dass dein Geist uns ausrichtet, dich in unsere Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Wir danken dir, dass die Verheißung da ist, dass du da bist, dass du redest, dass du berührst, dass du erfüllst, da wo wir uns nach dir ausrichten. Ich danke dir für diese Gemeinschaft hier, die sich hier im West trifft. Und dass hier Kirche stattfindet. Dass sie so oft schon auch in ihrer Geschichte erlebt haben, wie du besonders erfüllt hast. Ich bete darum, dass es immer wieder, dass sie es immer wieder neu erleben. An diesem Ort und auch wir geschlossen in ganz Wolfsburg. Wir beten darum, dass dein Reich kommt, weil dein Reich verändert Dinge. Wir danken dir, dass du uns liebst. Und dass du uns aber auch erst, weil du nimmst uns mit in deine Mission. Das ist so eine Ehre, so ein Vorrecht, dass du nicht alleine unterwegs bist, sondern dass du sagst, hey, ich will mit dir, mit uns zusammen Mission treiben in dieser Welt. Und ich danke dir, dass da draußen Menschen sind, die zu deinem Volk gehören. Sie wissen es noch nicht, die glauben noch nicht. Aber da du weißt, dass sie zum Glauben kommen werden, gehören sie aus deiner Sicht schon dazu, denn du bist ein ewiger Gott. Und lass uns diese Menschen entdecken. Lass uns diese Menschen entdecken und dein Volk sammeln in dieser Stadt. Und Herr, du hast ein großes Volk in dieser Stadt. Wir danken dir dafür. Amen.